Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de. Wisst ihr, was bald ist?
Hä? Nein, das ist zu albern. Das ist wirklich. Das ist,
ich mag's, ich find's total gut.
Ist so gut.
Okay. Ostern.
Ostern ist richtig. Michi, was verbindest du mit Ostern?
Ostern verbinde ich, dass ich erst, wenn die Hanse-Lounge geschlossen ist und ich frei habe, ein langes Wochenende, ungewöhnlich für Gastronomen.
Ja,
okay. Und dann krass. Zeit mit der Familie. Das ist für mich Ostern.
Okay, das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. aber vielleicht weiß Lars ja die Antwort.
Also ich verbinde mit Ostern, dass man ganz viel trinkt. Ist das die Antwort? Nein.
Ja, das ist schon mal eine gute Antwort.
Okay. Aber ganz viel schöne Sachen macht und auch trinkt. Und Eier.
Eier!
Du meinst, weil wir heute auch zum allerersten Mal zwei Eierliköre probieren, deswegen
so ist das der Übergang. So ist es. Heute gibt es Eierlikör, den ich persönlich also bestimmt 20 Jahre nicht getrunken habe und davor auch erst einmal.
Und warum? Du magst doch süße Sachen.
Ja, aber Eierlikör ist irgendwie mir suspekt. Also nicht, weil ich sagen könnte, dass er mir nicht schmeckt, so, also dafür habe ich ihn zu lange nicht getrunken, aber irgendwie, weil es so gelb und dotterig ist und so, die Konsistenz macht echt, hat mir noch nie Lust gemacht, so.
Ja, Jungs, also es ist jetzt quasi, wir haben uns überlegt, was würde man zu Ostern trinken? Es gibt also einen Weißwein, einen Roséwein und dann zwei Eierliköre.
Okay, sehr gut.
Ja. Was ist, Eierlikör machen wir dann. Was ist denn, ich habe jetzt gerade gesagt, Osternfamilie, wie sieht es denn Ostern bei euch aus? Was ist denn Ostern?
Nix.
Du bist im Urlaub.
Ich bin noch im Urlaub. Ich komme am 31.03., also so Gott will, aus dem Urlaub zurück.
Wo fährst du hin, Axel?
Nach Marokko wieder.
Ach, wieder nach Marokko?
Wieder nach Marokko, genau.
Wow. Ja. Das hat dir offensichtlich gut gefallen dort.
Ja, es wirklich so, also ich hatte irgendwie erwartet, dass die Leute vielleicht nicht so nett sind, so, aber das war eins der nettesten Länder, die ich je bereist habe. Also
das sind sehr nette Leute.
Von den Menschen.
Sind Sie auch zu deiner Freundin nett gewesen?
Ja.
Okay.
Ja, auch das.
Also, weil als ich mit meiner Frau mal da war, weil wir in Restaurants, da wurde mit meiner Frau, als ob sie unsichtbar ist, wurde gar nicht gesprochen.
Ach so. Ja, also wir haben das jetzt so erlebt und wir hatten einfach eine gute Zeit und waren offen und die Leute waren offen und super freundlich und auch untereinander. Das mag Glück gewesen sein, aber ich habe
die waren freundlicher als die Menschen in Deutschland. Das ist ja quasi nicht vorstellbar. Ja. Das ist ja nicht vorstellbar, oder?
Ja.
Oder?
Nein. Sehr viel, sehr sehr viel freundlicher sogar. Ja. Naja, aber genau. Deswegen passiert bei mir nicht so viel, aber bei euch ja vielleicht schon, oder was?
Nö, ich bin da brav im Skiurlaub dann, Skiferien und bin in Österreich in Michis Heimat.
Da hat's heute geschneit.
Ja, das ist, wir sind sowieso auf 2.500 Meter, das Hotel ist auf 2.500 Meter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da kein Schnee ist, aber das muss man auch machen um diese Jahreszeit, Ende April, Ende März, Anfang April.
Kütai.
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 Kennen Sie Michael Kütai?
Beim Kütai.
Ja, ich komme gerade zurück von der Prowein. Ich habe euch jetzt den ersten Wein schon eingeschenkt.
Erzähl mal ein bisschen von der Prowein.
Ich habe jetzt drei Tage wirklich sehr viel Wein verkostet nur. Ja. Ich trinke wirklich konsequent gar nichts. Ja.
Du spuckst immer aus auf der Probe.
Ich spuck alles aus, ja. Und dann war ich jetzt am ersten Tag, am ersten Stand und dann probiere ich, der dritte Wein, ein roter. Normalerweise versuche ich immer erstmal Weißwein, ne? Und Süßwein geht schon gar nicht dazwischen, weil die Süße, die hat alles kaputt. Und der dritte Wein war schon ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Rotwein und ich denke mir so, als ich den im Mund habe, so, nee, den schluckst du jetzt. Weil du mal wissen willst, wie der dann noch am, so, ne, dann schmeckt. Und dann sagt der Importeur so, ich mache jetzt auch noch den Topwein auf für dich. Und holt unten da irgendwie, der Topwein kostet irgendwie 550 Euro oder so. Die konnte ich natürlich gar nicht spucken.
Also du hast ja schon weiter gespuckt, die ungefähr die Preisklasse waren.
Ja, oder? Das habe ich auch, aber jetzt in dem Fall, das ist so rar, sein Burgunder, Claude Lambré heißt das Weingut. Übrigens war der 21er Maurice Saint-Denis, für die es interessiert, den ich so wahnsinnig bezaubernd und frisch fand. Der 20er ist der Topwein, der war eben sehr, sehr kraftvoll. Und danach musste ich mich wirklich bemühen, das hat wirklich eine Stunde gedauert, um wieder, ne, weil ich einfach gesagt habe, du nimmst trotzdem irgendwo Alkohol natürlich auf über die Schleimhäute und deswegen ist es, auch wenn du nur spuckst. Und abends ist dann immer Programm, bist du eingeladen. Ich war unter anderem bei einem Dinner mit Graf Neiberg, habe ihm über den Podcast erzählt, er hat uns zugesichert zu kommen.
Ach echt?
Ja, total. Wow. Das war wirklich, wirklich toll und wahnsinnig charmant und so ein Gentleman. Also
ist er wirklich Graf?
Ja, okay. Einer von acht Kinder sind da in der Familie. Wahnsinn, ja. Und der Bruder hatte das Weingut in Württemberg und er hat eben mehrere Chateau in Bordeaux.
Wow.
Und er war wirklich sehr galant und charming, kann man nicht anders sagen. Zweiter Abend war ich zum Dinner mit ganz vielen, mit Ralf Frenzel, der unser Paket da hatte. Und da waren mit Caroline Kühling-Giott war dann da und ihr Mann auch. Und also es war auch super. Und gestern und am letzten Tag habe ich Max Giermann kennengelernt, der ja auch einen eigenen Wein macht.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, Gier auf irgendwas. Ich habe ihn schon mal angeschrieben, aber keine Meldung. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe dich schon mal angeschrieben, keine Meldung. Und dann sagt er, nee, echt, und erzähl mal. Und er war bei Johannes trinkt Wein schon. Und wir haben uns echt, echt gut verstanden. Und ich gehe davon aus, dass das klappt.
Oh, Johannes trinkt Wein, ist das auch ein Podcast?
Und Johannes trinkt Wein ist also ein Influencer, also ein Wein-Influencer, der eben auch sehr, sehr erfolgreich ist und war auch schon bei uns im Club und ein junger Typ. Und ja, sehr charmant versucht, den Wein auch zu erklären einfach. Okay. Ne? Also für.
Was hast du? Und waren auch welche dabei, die wieder gesagt haben,
das gab es zweimal. Oh. Also zum einen ist es natürlich nichts, wenn du neben Max Giermann auf der Messe stehst. Nee. Da kommt so alle fünf Minuten jemand. Ja. Bei Max können wir irgendwie, und die haben, und mein Freund, großer Freund, immer sehr höflich.
Was ja nichts mit dem Wein zu tun, sondern einfach, weil er ein Fernsehstar ist.
Ja, und ich habe aber auch die Weine probiert. Mhm. Na, und hat er gesagt, ich habe auch gestern Gregor Meile getroffen. Sag ich, siehst du, Gregor war schon bei uns. Er sagte, so wie Gregor bin ich nicht im Thema. Gregor, ne, der Bruder ist Sommelier und so weiter. Gregor Meile ist wirklich sehr. Sag ich, du, ist wurscht, ich probiere die Weine und habe die Weine probiert und es hat mir echt gefallen, vor allem der Rotwein, überraschenderweise.
Was für Weine hat er denn? Was hat er dafür?
Er macht das mit dem Weingut Walz aus Baden. Thomas Walz heißt der Winzer, mit dem habe ich mich auch länger unterhalten. Und er macht einen Gutedel. Was wir, glaube ich, so gar nicht so richtig hatten.
Aber
Lars gleich so.
Weil wir so lachen mussten, so Müller-Thurgau ein bisschen.
Nein.
Mach's doch gut, Edel, auf. Nee, danke. Genau. Dann gibt dann doch einen Apfelsaft.
Und ich war übrigens auch bei Familie Zierheißen, die also den besten deutschen Gutedel machen, der auch ein paar hundert Euro kostet.
Aber ist das eine Rebsorte?
Ist eine Rebsorte, die vor allem dort im Markgräfler Land eben sehr zu Hause ist.
Okay.
Und dann habe ich die Weine probiert mit Max und alle fünf Minuten kam jemand und wollte ein Selfie haben. Und dann habe ich gedacht, so jetzt die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist natürlich dann Pilleball. Aber bei dem Neidberg-Abend war schon jemand da, der dann irgendwie zwei Österreicher, die sich verabschiedet haben beim Neidberg und dann gucken die rechts und sehen mich und dann so, bester Podcast irgendwie. Und ich so, wow, also ich war immer so, ich war peinlich berührt. Ich dachte so, ja Mensch, vielen Dank und so. Ja. Und dann meinte der Graf Neidberg, ist das der Podcast, über den wir gerade gesprochen haben? Sag ich denke, ich mache nur den einen, deswegen gehe ich davon aus. Aha, ja, das war also für mich cool. Okay, war auch total süß. Und, also cool. Waren echt süß, aus Salzburg kamen die. Und auf der Messe habe ich schon zwei, dreimal, dass Leute mich angesprochen haben und einer auch tatsächlich auch, der dann auch einen Selfie-Wunsch hatte.
Da hast du schon ein Autogramm?
Nee. Aber, und das war eigentlich auch total reizend, ich habe zwei junge Kollegen von mir, die Justin und Mirko. Mirko geht gerne öfter schon auf die Messe, der ist relativ neu bei uns im Team. Justin war das erste Mal auf der Messe. Und dann waren die zwei, drei Stunden allein unterwegs. Wir haben die gleiche Bahn genommen, 6.45 Uhr ab Hamburg. Und irgendwann habe ich dann das Programm geschickt, sagt, wann immer ihr wollt, kommt dazu, steht immer Halle und mit wem ich mich treffe. Und dann kamen die dazu und es ist natürlich anders, wenn zwei irgendwelche Leute zum Stand gehen und sagen, guten Tag, ich würde gerne mal probieren.
Ja.
Ist anders, auch für die Winzer, als wenn jemand kommt, den man schon kennt, wo man weiß, der macht auch Umsatz, der macht auch Geschäft, der ist, ne. Und dann war ich mit denen dann unterwegs und dann meinte Justin, das habe ich auch, der sagte so, also, du weißt, Lars, bevor du dich gleich mokierst, Kollegen sieht zu mich und sagen, Chef, sagt der Chef, irgendwie mit ihnen über die Probe gehen ist irgendwie so wie mit Taylor Swift unterwegs zu sein.
Oh.
Ja. Hat er gesagt, ich hatte so viel Swiftie-Momente. Oder sage ich auch, habe ich gesagt, so, oh Mensch, du bist ja sehr, ich mache das so viele Jahre. Natürlich kenne ich Leute einfach und ich will eigentlich nur mit Menschen zu tun haben, die ich gern habe. Und wenn man Menschen gern hat und die wieder sieht, dann freut man sich. Und deswegen ist das ist der einzige Grund.
Taylor Swift. Ja. Sag mal, warst du auch auf diesem Stand? Den habe ich neulich gesehen, irgendwie so ein, wie heißt das? Der macht so Champagner, so ein riesiger Stand, so ein verrückter, etwas kräftiger Typ mit so einer Riesenbrille. Der ist auch in den sozialen Medien richtig fett dabei. Ich weiß nicht, wie der heißt. Sumsum and. Gut, gute Beschreibung, danke. Okay. Schneiden wir raus.
Sag hast mir nichts.
Sumsum. Sag mir nichts. Okay, also was hast du mitgebracht? Oster, unsere Oster.
Ostern, einen ersten 23er aus dem Burgund, ein Chardonnay pur et mineral heißt der, von Jean Moreau et Fils, Le Saint-Bois, ein Edelstahl-Chardonnay mit nur 12 Alkohol. Also ich denke, erstmal würde ich sagen, Ostern ist also ein Fest, das man ja oft mittags sich schon trifft, ist ja eher so ein Tagsüberfest, ne? Sonntag, Ostermontag, da wirst du nicht so schwere Weine haben. Warum wir dann Eierlikör trinken, kann man später erklären, aber
ich meine, also,
ist Eierlikör
so dann viel? Entschuldigung. Aber ich meine, dass man überhaupt Wein trinkt, so, ne? Also.
Aber doch, ja, das haben wir jetzt ja, das haben wir doch, es ist doch auch ein christliches Fest und so.
Okay, dann bevor wir den Wein probieren, sage ich dir jetzt nochmal was. Die Pro-Wein hat sich diesmal auch den Schwerpunkt alkoholfreier Wein.
Siehste.
Und habe ich gedacht, finde ich auch spannend und habe dann einen Freund getroffen, der sagt, Michi, ich habe heute den ganzen Tag nur alkoholfrei gemacht. Sag ich, okay, und? Sagt er, nix dabei. Sag ich, was? Du hast den ganzen Tag?
Ja.
Sagt er, ja, weil es ist ein Riesenthema und dann ist das, was wir machen, der importiert diese Natureo-Serie, den hatten wir auch schon hier, diese Natureo-Weine.
Und der war auch nicht schlecht, oder?
Und er sagt, ehrlicherweise ist das, was wir machen, mit das Beste. Also ich habe nichts Besseres verkostet.
Okay.
Und da war ich bei Raumland. Mhm. Marie-Louise war ja da, ohne dich, aber mit dir.
Ich habe es mir trotzdem angehört. Durfte ich das eigentlich?
Nein. Was?
Und da waren jetzt aber die Eltern da, die auch wahnsinnig charmant waren. Und die machen einen alkoholfreien Sekt, der ist aber ein Fruchtsekt, also hat nichts mit Wein zu tun, weil sie sagt, alkoholfreier Wein durch den Entzug kann immer natürlich noch spüren, also sie wird ihrer zweijährigen Enkelin keinen alkoholfreien Wein geben, weil es darf ja auch bis 0,5 Alkohol haben, ja, und auch ein trockener Alkoholiker, der kann sofort antriggern, weil es eben Spuren auch haben kann. Und das ist eben, glaube ich, wirklich die Gefahr, wo man auch aufpassen muss. Und dann habe ich so 2-3 alkoholfreie Weine dann auch probiert, mein Kumpel gefragt, was waren denn die besten, dann bin ich in diese Halle gegangen, probiert und habe gedacht so, nee, also es fällt mir echt schwer. Aber wir arbeiten dran, versprochen.
Aber kein Wein trinken ist ja dann auch keine Lösung, ne?
Ist natürlich eine Lösung oder nur gute Sachen trinken und halt weniger.
Ja. Und man muss sagen, das finde ich riecht schon wie so ein, genau wie du sagst, wie so ein Tagsüberwein. Der hat jetzt nicht, der riecht, man riecht das Holz jetzt zumindest nicht und es riecht sehr
fruchtig. Es ist kein Holz.
Es ist kein Holz, es ist Edelstahl.
Ja, genau.
Deshalb riecht man das Holz auch nicht, ne?
Genau, ja. Das kann der Grund sein. Ja, es riecht so nach Blüten, weißen Blüten, bisschen Steinobst, ja, aber sehr dezent, aber so, es riecht so nach Frühling schon, ehrlicherweise.
Mhm. Ist das nicht aber für viele Chardonnay-Liebhaber, dass die dann sagen, oh, wenn der nicht im Holz ausgebaut ist, ist es nicht meins? Also die einen mögen es nicht, weil er im Holz ausgebaut ist und die anderen, deshalb trinken sie keinen Chardonnay oft.
Ja.
Und die anderen sagen dann, wenn es nicht im Holz ausgebaut ist, dann schmeckt es ja gar nicht nach Chardonnay, weil der Schmelz fehlt, ne, oder?
Ja, also weil Chardonnay, also das ist ja, also, aber den Wein finde ich ganz gut, ehrlicherweise. Der Wein ist jetzt, also Chardonnay gibt meistens nicht so ganz so viel her. Weißburgunder und Grauburgunder in dieser Burgunderfamilie schon mehr. Und deswegen packt man ihn gerne ins Holz, weil mit dem Holz kann man natürlich den Charakter massiv verändern.
Mm.
Ein Chardonnay ohne Holz kann sehr häufig nach gar nichts schmecken. Ja, dann, wenn du längere Hefestandzeiten hast, ich habe einen Chardonnay von Umina Romana, der ist ohne Holz, hat 13,5 Alkohol, wenn du den probierst, denkst du, der hat aber Holz, weil der ist kraftvoll, weil der ist cremig, aber ist kein Holz, länger auf der Hefe, aber eben nur im Edelstahl oder im Zement oder im Tonneau.
Mhm.
Holz kann natürlich vor allem in der Jugend dann extrem dominant sein und das mag einfach nicht jeder.
Mhm.
Ja, und dann brauchst du aber in der Regel auch Weine, die ein bisschen reifer sind, stoffiger, kraftvoller, weil sonst das Holz komplett drüber fährt. Dann schmeckst du nur noch das Holz. Das wäre also, wenn wir den jetzt, der hat 12 Alkohol, wenn du den ins Holz packst, dann schmeckst du nur Holz und die Frucht ist komplett weg.
Aber das ist hier bei dem anders und ich finde, es ist ein, also ich hätte jetzt nicht, hättest du erkannt, dass es ein Chardonnay ist? Ich bin jetzt geschwommen, hätte gesagt, ich finde den extremst gut, muss ich sagen. Weil ich finde, manchmal ist mir auch Chardonnay ist mir zu holzig, also um die tagsüber zu trinken. Aber das jetzt, wenn man sich vorstellt, Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag, Ostermontag, wunderbar, oder?
Ja, er hat auch eine leichte Salzigkeit hinten raus auch. Er hat dieses Blüten auch am Gaumen, finde ich, auf der Zunge, dieses, aber es ist für mich so ganz knapp vor kitschig. Ist nicht kitschig?
Nee,
aber es kann schon so in die dropsige Richtung dann irgendwann gehen, ist es noch nicht. Glaube ich, holt viele Leute ab, der Wein.
Oder?
Und kostet auch gar nicht so viel, glaube ich, 12,90.
Ich habe irgendwie so ein bisschen, weil wir an Eierlikör denken, ich habe auch so ein bisschen so ein Eier. Ich weiß nicht, was ist es? Ist es
könnte der Eierfleischsalat
das gelbe Etikett könnte
nein,
es sein.
Nein, aber so ein bisschen. Nein, nicht Eier ist das falsche Wort, aber so süße Süßspeisen mit Ei fallen mir ein. Aber es ist wahrscheinlich Quatsch.
Was
weil ich an die Eierlikör denke.
Zum Beispiel?
Pfannkuchen zum Beispiel. Ah. Kaiserschmarrn zum Beispiel. Oder keine Ahnung. Wie heißen dieses Salzburger Nockerln?
Ja, Eisschnee ist das.
Also es ist jetzt süß, ohne zu süß zu sein, ja, oder? Ja,
genau. Also analytisch gesehen, habe ich auch nachgedacht, ist sehr trocken. Ja. 1,5 Gramm Restzucker. Klar ist auch, der hat also nicht so wahnsinnig viel Säure. Mhm. Ja.
Aber das Trockene, weil jetzt, wenn du jetzt kein Experte bist, dann sagst du doch, schmeckt doch eigentlich ganz, ganz lieblich, ganz süß.
Ja, weil er eben relativ wenig Säure hat. Mhm. Es geht wirklich immer nur, und ich habe so viele Weine probiert auch. Ich habe zum Beispiel von Andrea Hirtl aus dem Weinviertel einen Wein probiert auf der Messe. Der ist Chardonnay halb trocken. Ich dachte, aber der ist doch gar nicht so süß, sagt sie. Nee, ist er nicht, aber ich habe einfach nicht so viel Säure. Okay. Und da geht es in Österreich auch um das Verhältnis Säure-Zucker und dann musst du ihn halb trocken. Wenn du einfach nicht genug Säure hast und der Zucker da ist, dann gilt er trotzdem als halb trocken.
Aber ist das in Deutschland auch so, dass es um das Verhältnis geht
und nicht um absolute Werte? Es geht tatsächlich in Deutschland, meines Wissens, muss ich aufpassen, tatsächlich um absolute Werte.
Oder in Österreich ums Verhältnis.
Genau.
Okay, das ist ja eigentlich für den Konsumenten dann besser, also oder aussagekräftiger.
Ja, aber nur rein jetzt der reine Zuckergehalt definiert dann also nicht die Süße, was er ja auch nicht tut.
Ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen wie wirkliche Temperatur und gefühlte Temperatur. Mhm. Ne? So.
Mhm. Was würdest du dazu jetzt essen, wenn man jetzt sagt, nimmt man zu einem Essen am
Osterhasen natürlich.
Tatsächlich neu, ich sag, der Freund meines Sohnes sagt, ja, wir waren heute essen, ja, ich habe Kaninchen gegessen.
Oh.
Und dann denkst du so, oh, total, Kaninchen ist total lecker. Wo ich denke, boah, mit 12 Kaninchen ist total lecker.
Mag ich auch.
Oh,
aber mit 12?
Kaninchen, ihr habt doch selber mal Kaninchen gehabt.
Ja, genau.
Also, ach so,
du isst ja auch
Kaninchen? Ja, klar. Ja, und da gibt es auch welche, die dann, ich hatte erzählt von, dass anderer Bekannter, die züchten Kaninchen und einmal im Jahr wird dann irgendwie, genau.
Ein Kollege von mir, der hat sich ein Meerschweinchen aus der Tierhandlung geholt, um das mal zuzubereiten, weil er da Bock drauf hatte.
Kurz, ein Kollege von dir. Den
kennst du auch.
Das heißt, jemand aus dem Hamburger Abendblatt.
Der hatte ich ja
auch. Nicht dein Ernst.
So, ja. Kein Scheiß.
Okay, ich glaube,
Josi hat sich ein Meerschweinchen
zubereitet. Nee. Wir driften in die falsche
Richtung. Aber ein toller, oder was kostet der?
12,90. Ich glaube, im Angebot sogar um die 8,50 oder so.
Wow. Aber das kannst du.
Das finde ich jetzt echt. Also,
aber was würdest du dazu essen?
Ja, also was isst man in Österreich zu Ostern eigentlich klassisch? Man isst also ein Hefegebäck, also einen Rheinling in Kärnten. Das ist mit Rosinen und Zimt und Nüssen, und aber Hefeteig. Und dazu essen wir, und das klingt komplett Banane, und ich glaube, wir hatten es auch schon mal, ich habe es schon mal euch erzählt, aber ihr guckt mich so an, als ob ich es zum ersten Mal erzähle, ist auch okay, erzählt.
Wir wissen ja gar nicht, was es ist.
Ja, und dazu essen wir Schinken.
Okay.
Gekochten Schinken.
Gekochten?
Mit Meerrettich.
Alter, ey.
Mit dem Zimt und Rosinen.
Ich muss echt gleich brechen.
Und dazu, ey, wirklich, und dazu gibt es noch einen Eiersalat. Warte mal. Und das ist gekochte Eier mit Essig, Zucker, Zwiebeln und Meerrettich. Wirklich. Und mein Papa macht den besten und der muss dann durchziehen und Eiersalat mit der Süße von diesem Brot, okay, mit der Schärfe von dem Krähen, von dem Meer.
Und wie heißt dieses Hefegebäck, wie heißt das?
Rheinling.
Rheinling.
Rheinling, weil da, wo es gemacht wird, das ist eine Rhein, also eine Gugelhupfform im Prinzip.
Und das ist also ein Hefegebäck mit Rosinen?
Mit Rosinen, Zimt, Nüssen. Ja.
Ich finde ich nicht schlecht, oder?
Und dann, isst man ja bei uns jetzt am Ostersamstag, also man isst Karfreitag kein Fleisch, und dann isst man am Ostersamstag eigentlich auch kein Frühstück und auch nichts und ist dann so wahnsinnig hungrig. Und dann bringt man das alles in die Kirche und dann wird das gesegnet, ja. Und zwar in Körben und dann kommen so gestickte Tücher drüber und dann bringt jeder seinen Korb nach vorne hin und dann geht der Fahrer einmal durch. Und dann fährt man nach Hause und zu Hause ist die Familie schon und dann wird alles ausgepackt. Also
da Brot ist dann. Da finde ich meine Meerschweinchen-Story noch hart. Nee,
aber gesagt. Pass mal auf, und dann einen schönen Eiersalat dazu.
Ja.
Ich kann sich auch Würstchen dazu essen, dann, wenn du Lust hast oder so.
Ja, aber
die Deutschen essen ja gerne Eiersalat.
Aber der Würstchen ist scharf, und
Kartoffelsalat oder Eiersalat.
Der ist scharf und würzig und eher nicht süß. Auf jeden Fall und auch dünnflüssig. Also am zweiten Tag Ostern.
Was ist denn da los bei euch, ey?
Sehr flüssig. Am zweiten Tag machst du noch gekochte Eier noch mal rein in diese Sapsche, weil dann ist es noch besser. Ne?
Ja, geil.
Pass mal auf. Und dann war ich Messdiener, also Executive Messdiener, Oberministrant. Okay. Und dann bist du vorne in der Kirche und da sind diese ganzen Körbe und überall duftet es raus nach diesem Gebäck, nach Wurst. Und also Wurst machst du auch noch so Trockenwürstel, also getrocknete Würste. Und überall riecht es raus nach Feins. Und du hast so einen Hunger und wirklich hofft, dass der Pfarrer sich richtig beeilt, damit du dann auch nach Hause kannst. Und dann schmeckt es aber besonders gut, wenn du vorher verzichtet hast und erstmal nichts.
Aber jetzt hier, wenn man das, also wenn man ja. dieses Reindling und nicht nur mit dem gekochten Schinken ja. und Eiersalat so wie Axel ablehnt.
Ja.
Was würdest du sagen? Ganz einfache Sache, was man gut zu diesem Chardonnay trinken kann? Essen kann.
Also dieser klassische Eiersalat, den man in Deutschland kennt, ne, den Pop-Eiersalat, den irgendwie kauft.
Ja, Pop-Eier, also man kann auch selber machen.
Kann man selber machen, gibt auch bessere, aber ich sage jetzt mal, was jeder kaufen kann. Sowas kann ich mir vorstellen. Also sowas, ne, ohne, der Wein hat eine irrsinnige Leichtigkeit und das mag ich total. Also fand ich echt gut. Und er hat trotzdem mal ein bisschen, hat trotzdem einen Anspruch auch.
Ne? Ja, genau. Also du kannst nicht, wenn jemand sich mit Wein auskennt, ist nicht.
Aber also er wird auch nur für Havesco gemacht. Also den gibt es auch sonst nirgends. Abgefahren. Echt ein starker Wein.
Also mir hat er übrigens auch geschmeckt. Aber
das wollte ich ganz selten.
Nee, also was erstaunlich
ist. Mit 1,5 Gramm Zucker.
Genau, weil er so trocken ist und weil er, aber irgendwie fand ich den gut. Aber an Ostern. Also ich esse dann ja nur süßes Zeug, so, aber das passt dann eigentlich nicht, oder? Ich meine, also
dein Greindl. Also dazu eine Schokolade,
ja. Nee, das kannst du vergessen. Ja, aber zum Greindl geht es dann schon, oder?
Zum Reindling? Naja, weil du den nur zum Reindling? Reindling. Nein. Wobei Reindling am nächsten Morgen dann Reindling mit ein bisschen Butter drauf. Mein Gott.
Aber das verstehe ich auch. So ein Hefegebäck mit Zimt und Rosinen und Nüssen oder so. Oh, lecker. Bringst du uns mal mit?
Ja, die Mama muss eine machen.
Bring mir bitte nichts mit davon.
Doch, du musst das ja nicht essen.
Ihr würdet,
kannst ja dann,
ich sag mal, der Mama so eine
machen. Kannst ja dann Meerschweinchen-Schnitzel essen.
Also zum Beispiel, mein Papa macht also keine, die Mama macht
eine. Wenn das rauskommt, dass ein Ex-Kollege vom Abendblatt sich ein Meerschweinchen gegrillt hat, da fällt mir gar nichts so ein. Gut, dass es ein Ex-Kollege ist.
Aber war es gegrillt oder was?
Weiß ich nicht. Das, aber ich meine, in den Anden, da essen die ja Meerschweinchen.
Ja, ne? Aber,
ja. Ja, der wollte es halt mal ausprobieren. Ja. Das bei Rewe gab es keins.
Gott. Jetzt haben wir einen Rosé-Wein, Jardin Dorian 22 aus der IGP Cévennes, also aus dem Languedoc-Roussillon, aus dem Cévennes-Tal von einem alten Bekannten aus diesem Podcast. Wer könnte das sein aus Südfrankreich?
Gérard Bertrand.
Und es ist ein Wein von Gérard Bertrand.
Ernsthaft?
Wow. Hier willkommen.
Oh, c'est bon, Gérard, c'est bon. Grüße.
Und für ein Rosé kann ich jetzt schon sagen, gar nicht schlecht.
Na, aber wir haben hier festgestellt, bei dem alle Rosés von Gérard Bertrand waren ja alle sehr gut, bis auf einen.
Na, der war auch gut. Der war ein bisschen zu teuer.
Aber nee, den gut. fand ich, den meinte ich nicht.
Okay.
Ach so.
It's my life. Achso, genau.
Der war auch gut.
Fandst du den gut?
Ich fand ihn echt okay. Ja, fand ich echt okay. Aber
okay, aber der andere war besser.
Ja. Aber das Problem bei Rosés ist ja für mich immer, dass sie, also ne, gerade wenn sie aus der Provence kommt, der kann ja nicht aus der Provence kommen, aber nah dran, dass sie halt unfassbar staubtrocken sind. Ne? Wir hatten ja mal einen von, ich weiß gar nicht, das hieß so Mirabeau oder?
Mirabeau, ja, da Mirabeau. War die Genie da, die Inhaberin.
Genau, die da total sympathisch ist und bestimmt super Weine, aber die waren alle so trocken, dass ich dachte,
aber hier ist es jetzt auch so, aber der ist jetzt auch nicht süß, ne? Also wenn jetzt jemand erwartet eine Erdbeerschorle oder so, dann ist der ja sehr, ich finde auch, der ist ja das Gegenteil von süß.
Ja, aber es geht wesentlich trockener.
Es geht noch trockener.
Aber jetzt, ich sag mal, der Chardonnay hat 1,5, der hat 2 Gramm Restzucker, unwesentlich mehr. Beide haben gleich viel Säure. Mhm. Also das ist auch wirklich trocken.
Ja.
Dieser Chardin Dorian ist noch 22, was die Säure noch ein bisschen abmildert. Aha. Also wenn man wirklich sagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, ob der Wein jetzt 22 oder 23 ist, mir ziemlich wurscht. Ja? Hauptsache, ich mag ihn. Ja? Ja. Und deswegen ist jetzt die Säure quasi noch milder, als wenn er jetzt vor einem Jahr getrunken worden wäre und ist ein reinsortiger Grenache. Und das ist eigentlich eine Rebsorte, die natürlich sehr, sehr kraftvolle Weine macht. Mhm. Und ich würde schon sagen, die Farbe ist sehr, sehr elegant, sehr fein, sehr ein zartes Lachsrosé. Aber ich finde ihn durchaus kraftvoll am Gaumen. Mhm. Ja, das ist diese Grenache-Traube.
Auch wieder ernsthaft? Nicht irgendwie so ein Sprudelwasser oder was?
Genau, hat irgendwie so einen Garten drauf. Dieser Jardin heißt ja Garten.
Was ist, habe ich da auch so ein bisschen eher so kräutrige Geschichten? Ich habe so viel, sehr fruchtig ist der gar nicht, ne, oder? Oder wenn, dann sind es so bittere Früchte, wie, also eher so in die, was ist das, in so Bitterorange oder so.
Grapefruit.
Grapefruit ist gut, finde ich. Ja. Ja, bitter, so Blutorange oder so.
Blutorange, nicht Bitterorange. Blutorange. Aber es ist nicht so, dass man, muss man allen sagen, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt so wie manchmal so Frauen, lass uns mal einen schönen Rosé aufmachen. das ist ein ernsthafter Rosé, ne? Das ist nicht so ein.
Ja, aber Frauen machen auch ernsthafte
Rosé. Nein, aber die meisten Frauen mögen doch eher so süß, also so ein bisschen
Klischee. Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht?
Okay. Nee. Stimmt
nicht. Also.
Klischee. Klischee? Ja, gut, Frauen hören diesen Podcast quasi nicht.
Ja, warum wohl?
und jetzt noch weniger, danke, Lars. also, was ist, ich glaube schon, er hat auch eine gewisse Cremigkeit, ne? Also, ich glaube, wenn du sagst, ich mag nicht so gerne Säure, bist du damit sehr gut aufgehoben, weil es fühlt sich so an, dass es sehr, sehr mild ist, sehr weich auch. Steht vorne auch drauf, bee-friendly wine, also ein bienenfreundlicher Wein, was auch immer das heißt, ist auch eher biodynamisch, so wie bei Gérard fast alles mittlerweile. Ich finde auch echt eine schicke Ausstattung, das kann der einfach, und der Wein kostet irgendwie auch, kostet gleich wieder davor, irgendwie 12,90.
Und das ist ja okay. Für Gérard Bertrand Wein billig, ne? Günstig. Oder kriegt er, wie hat er damals gesagt, wir kriegen ja die Preise hier bei euch nicht so hin. Wenn das so ein Typ sagt, der 2 Meter groß ist und ehemaliger Nationalspieler war, da sagst du, wir zahlen freiwillig 5 Euro mehr. Oder?
Ja. Kriegen die Preise bei euch nicht hin, bei euch blöden Deutschen. Schicken Bodentruppen. Also ich mag den Wein auch, ehrlicherweise. Ja. Weil ich glaube auch, wenn ich jetzt mir vorstelle, Samstagnachmittag, Säure kann belebend sein, ja, aber Säure kann eben auch die Leute anstrengen und schnell auch auf, also ein Unwohlsein.
Ist das so ein Katerwein auch irgendwie? Ich habe das Gefühl, man könnte den auch trinken, wenn man zu viel Wein getrunken hat, könnte man den trinken. Der macht einen wach und klar.
Ich weiß nicht, ob es ein Katerwein ist. Ich überlege gerade, wenn meine Frau sagt, was machen wir Ostern? Wir gehen wahrscheinlich aufs Osterfeuer bei uns in Tornel. Könnte ich mir vorstellen, das zum Osterfeuer auch zu sagen, hey, nehmen wir mit, so eine Flasche, weil er kräftig genug ist und ja, wenn es kalt ist draußen.
Was machst du denn so? Nimmst du die Flasche mit und dann aber nicht Plastikbecher, sondern nimmst du richtige Weingläser?
Ja, ich habe so kleinere Weingläser, aber die nehme ich mit. Okay. Und auch so, und auch mehr, weil immer Leute irgendwie, was habt ihr zu trinken? Oh Mensch, nehmen wir mal.
Und die fremde Leute, die dann?
Nein, schon Leute, die wir kennen, aber halt, man trifft dann im Dorf, triffst du immer, wen du da kennst. Und dann packe ich so ein Thermopack drum, ne?
Okay.
Und pack ihn vorher nochmal 10 Minuten in
hat,
Froster.
Der hat eine große Länge, würde ich sagen. Also, weil ich schmecke den irgendwie immer noch.
Hast recht, der ist irgendwie.
Aber es wird nie austrocknend, ne? Es ist sehr angenehm am Gaumen. Es bleibt gut stehen.
Ne? Aber es ist tatsächlich dieses, es ist tatsächlich diese Blut, es ist diese Blutorange am Ende, ne?
Ja,
richtig Blut, richtig coole Blutorange. Nice. Zwei sehr coole Weine.
Ja,
kann man auch, glaube ich, gut trinken, wenn man zum Beispiel nachmittags vom Reeterhaus sitzt, zum Beispiel, Axel.
Ja, oder im Schwimmbad oder so.
Schade, dass Axel. Schade, dass Michi jetzt weg ist. Das sind wirklich zwei. Das sind zwei gute, weil ich finde ganz wichtig, du sagst ja zu Recht, Axel, wenn man so viele süße Sachen isst, ist es ganz gut, dass die Weine das Gegenteil von süß sind. Und das sind sie in dem Fall.
Ja, aber man sagt ja zu Süßspeisen eigentlich Süßweine.
Ne? Nee, sagt man das, Michael, zu Süßspeisen Süßweine?
Trinken?
Ja.
Ja, zu süßen Sachen trinkt man süße Weine, ganz klar.
Ernsthaft?
Okay. Ernsthaft. Und das Getränk muss immer süßer sein als der Wein.
Aber wenn du jetzt Schokolade isst, das heißt du, ich dachte jetzt,
ist sehr schwer.
Ich dachte, das ist ein guter Kontrast jetzt. Oh, jetzt hast du extra Eierlikörgläser mitgebracht.
Ja, ich habe also Schockgläser, die sind Helbinggläser, aber ich kann ja das nicht aus dem Weinglas und Eierlikör.
Kann man nicht, Eierlikör geht nicht auf dem Weinglas.
Nee. Aber sag mal, Eierlikör hat das
warum überhaupt was mit Wein zu tun? Warum hast du jetzt 5 Gläser mit? Also verschiedene. Nein, hat mit Wein nichts zu tun.
Hat Eierlikör, also hat mit Wein nichts zu tun?
Gar nichts zu tun.
Okay. Nein.
Wir schalten jetzt um zu den 2 Eierlikörflaschen nach Hamburg.
Zu den 4 Likörchen.
Okay.
Ich habe mir ausgedruckt.
Erzähl mal.
Das heißt, du kennst dich mit Eierlikör auch gar nicht aus?
Ich trinke ehrlicherweise ganz gerne Eierlikör und bekomme ihn rund um Ostern immer von meiner ehemaligen Nachbarin Nadine, die macht ihn selber im Thermomix und der ist dann auch mit frischen Eiern und alles und dann sagt sie immer, du musst den relativ schnell trinken, was meine Frau und ich immer sehr ernst nehmen.
Ja, weil sonst die Eier,
es gibt eine gewisse Gefahr.
Das ist hier nicht so.
Und das ist hier
nicht. Muss man den Eierlikör schütteln, da unten ist so ein bisschen so ein Absatz. Ich frage dich, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, aber steht nicht drauf. Würde ich jetzt, ich hätte jetzt nicht geschüttelt. Also.
Wollen wir ihn doch ein bisschen schütteln?
Ja, aber dann halt es umfest, ne? Ich habe vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Hört ihr mir zu?
Ja, ich bin voll da.
Okay.
Was soll das?
Was denn heißt das? Wie ist Eierlikör lebensmittelrechtlich definiert?
Okay.
Lebensmittelrechtlich handelt es sich bei Eierlikör um eine Spiritose. Die Europäische Spiritosenverordnung macht Vorgaben zur Bezeichnung, zur Herstellung, zu Zutaten und ihren Mindest- und Höchstgehalten. Eierlikör ist ein Likör, auch aromatisiert, der aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs und oder einem Destillat landwirtschaftlichen Ursprungs oder einer Spiritose oder einer Kombination daraus hergestellt wird und als Bestandteile hochwertiges Eigelb und Eiweiß sowie Zucker oder Honig oder beides enthält. Der Mindestgehalt an Zucker oder Honig ausgedrückt als Invertzucker beträgt 150 Gramm je Liter. Der Mindestgehalt an reinem Eigelb beträgt 140 Gramm je Liter Fertigerzeugnis. Der Mindestalkoholgehalt von Eierlikör beträgt 14 Volumensprozent Alkohol.
Also gar nicht so viel.
Bei der Herstellung von Eierlikör dürfen nur geschmackgebende Lebensmittel, Aromastoffe und Aromaextrakte verwendet werden. Bei der Herstellung von Eierlikör dürfen Milch und Milcherzeugnisse verwendet werden. Das ist nämlich neu. Das war davor nicht erlaubt, Milch und Milcherzeugnisse als Zutat zu verwenden. Das ist erst seit 2018
so. Turnt einen völlig ab, so eine. Das wird in Deutschland alles geregelt. Nee,
Das ist EU.
Ja. Aber wie kommt der Alkohol da rein?
Das ist ja so dickflüssig. Weißt du was, weil du es nicht geschüttelt hast?
Du hast es doch gerade geschüttelt, hast du ja, das gesagt. Aber ich habe es ein bisschen gekühlt. Und das ist jetzt ein
Ist das so dickflüssig, Eierlikör?
Das ist so dickflüssig, ja. Aber es ist ein Everlasting.
Hast du auch seit 20 Jahren kein Eierlikör getrunken?
Ich glaube, ich habe einmal mit Udo Lindenberg Eierlikör getrunken.
So, da war ich dabei.
Warst du dabei?
Ich war dabei.
Hast du auch Eierlikör getrunken?
Ja, ich habe auch
Eierlikör. Dann haben wir mit Udo Lindenberg und jetzt mit Michael.
Das, dann habe ich gar nicht. Das man gar
kann,
keine 20 Jahre
man kann sie auch noch unten trinken. Aber warum ist es denn so? Also es gehört so. Es riecht irre gut.
Eingeschenkt habe ich den Poly Bomb Eierlikör. Und zwar ist der von der Destillerie Poli. Die gibt es seit 1898 in Norditalien und sind bekannt für ihre Grappa. Und das macht diesen Eierlikör auch besonders, dass als Grundalkohol, das habt ihr gerade gelernt von mir, also Ethylalkohol, oder eines anderen Destillats aus landwirtschaftlichem Ursprung. Bei Poli wird dafür Grappa verwendet.
Und der ist total, muss man einmal beschreiben, wie ihr seht, der hat so eine, wenn man es jetzt im Glas sieht, ist das wie so ein geschmolzenes Orangen, also wie so ein Orangeneis, also hat eine totale Orangenfarbe, knallegelb und riecht irre auch, riecht auch ein bisschen nach Orange, oder was riecht das?
Riecht ja überhaupt nicht.
Und Maracuja, was ist das, wonach riecht das denn?
Nee, es riecht nach so Teig, finde ich.
Wie Teig? Wie wenn du
irgendwas backst, dann den aber Teig, den man ausschlägt noch.
Aber er sieht doch, wenn er orange aussieht, weil ich bin ich dann durch, aber ich finde, sie sieht schon mal mega gut aus.
Nach traditionellen Rezept nur aus frischen Eiern, Milch und Zucker.
Aber
und
ich finde
den Grappa.
Irgendwie. Na gut, ich sag's nicht.
Das ist schon geil.
Also der hat jetzt wie viel Alkohol?
17% nur.
17, ja.
Aber das ist schon, da könnte ich jetzt, oder? Ist das nicht was für dich, Axel? Nee. Ist es dir zu. Oh, es ist ja ein bisschen so wie Teignaschen, oder?
Mhm. Ja.
Es ist wie Teignaschen. Mhm.
Ja.
Und mit diesem Grappa dazu, der das so ein bisschen auffängt.
Ich finde auch, und ich probiere tatsächlich ab und zu, bringt dann irgendjemand auch einen Eierlikör mit. Jetzt nicht jetzt für mich, sondern tatsächlich dann eher für meine Frau, weil die auch wissen, ich trinke mal ganz gerne einen. Mich nerven bei vielen auch, wenn es hinterher so sprittig wird. Das habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so scharf ist. Es ist eher.
Das kommt schon deutlich durch, der Alkohol, oder?
Naja, 17 ist jetzt auch nicht, ist ja so Amarone-Style.
Ja.
Den spuckt man jetzt auch nicht aus, ne?
Das wäre wahrscheinlich.
Ist ja froh, wenn ihr da überhaupt was rankriegt. Der kostet 23 Euro.
Aber ich finde ihn richtig.
Also ist State of the Art Eierlikör. Ich würde sagen, das ist der bekannteste Eierlikör. Bomb heißt der, ne?
Bomb.
Bombardino in Italien.
Wo sagst du, das ist der bekannteste Eierlikör?
Das ist, ja. Also den siehst du, wenn du Eierlikör eingibst oder wenn du siehst, das siehst du eigentlich überall. Also auch wenn ihr ein Restaurant einen Eierlikör habt und wir haben zum Beispiel einen Gast, der möchte immer Kugel Vanilleeis mit Eierlikör.
Mhm. Okay.
Und da haben wir jetzt auch das gekauft.
Okay.
Und machen wir kalt und das Mama kriege ich es gar nicht raus. Ne? Und dann letztes Mal dachte ich, ich schenke es bei ihm am Tisch ein.
Ja.
Und wie so tröpfchenweise, wie so quasi.
Weil ich glaube, man muss das, guck mal, siehst du da unten, ist das ein bisschen flüssiger. Man muss das richtig schütteln.
Glaube ich nicht, aber
Warum machst du so schnell?
Der sieht ja ganz anders aus.
Ja, ich dachte, du musst los.
Ich muss los, ja, aber wir sind ja trotzdem, die eine Stunde können wir trotzdem hängen. Guck mal, ich schüttel das nochmal. Ach, guck mal, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Du musst es richtig.
Glaube ich nicht.
Doch, echt? Man muss es doch mal. Ja. Warte, gib mir noch mal. Nee, wir stellen es noch mal hier.
Wir können hier aber extra ein zweites.
Ja, wir können hier noch mal gucken, ob es jetzt vom Einschenkmodus hier besser ist.
Nein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also wird auch gern zum Backen genommen, ja. Und ich war mal auf.
Aber wann trinkt man das normalerweise? Nach irgendwie zwischendurch mal?
Ich finde so, wir waren mal auf Rügen und dann haben wir irgendwie, so 3 Stunden spaziert durch Nass und Regen und dann sind wir irgendwie unter so einem Kakao mit Eierlikör dann. Das fand ich auch echt
mochtig. Also das Kakao mit Rum oder irgendwie. Auf Neuwerk, oder nee, das ist Sanddorn, ne? Auf
Neuwerk. Aber das passt ja doch, das passt doch jetzt super abends, wenn du ein bisschen Ostereier genascht hast und dann Eierlikör. Mhm.
Finde ich ja.
Finde ich gut.
Also man hat das Gefühl, dass man nicht so betrunken wird, aber ich glaube, man wird es auch.
Wie viele Finger?
Und jetzt haben wir ein ziemlich, ich weiß nicht, ob ich gehypt sagen kann, aber es ist ein gehyptes Produkt aus Hamburg.
Ah, und muss man sagen, sieht aus wie, also wenn das eben aussah wie geschmolzene Orange oder Maracuja, sieht das jetzt aus wie geschmolzenes Vanilleeis und es sieht irre gut aus.
Ja.
Warum, woher kommt die Farbe her? Ist da mehr Eige drin im ersten gewesen?
Würde zumindest erstmal das implizieren, vom Äußeren würde ich es aussehen.
Also, was hast du damit?
Und Ehre? Ehre, also AE geschrieben, Eierlikör von der Destillation Ehre. Die sitzt in der Feldbrunnstraße in Hamburg.
Feldbrunnstraße ist die Straße, wo der Bunker ist.
Nee, das ist Feldstraße.
Stimmt.
Feldbrunnstraße ist die Straße beim Élysée dahinter.
Stimmt, okay. Ja. Da sitzen die, neben dem Élysée.
Genau. Und die machen eben auch, die sind bekannt geworden für ihren eigenen Korn, Ehre-Korn, norddeutschen Korn. Und die nutzen eben Korn für ihren Eierlikör und nicht Grappa oder Ethylalkohol.
Okay.
Und auch Nadine nutzt übrigens Korn. Nadine, meine
Nachbarin,
den bringt, die macht den auch mit Korn. Und das ist so meine, da kenne ich mich aus.
Das ist die Benchmark.
Das ist die Benchmark.
Aber eigentlich ist Eierlikör mit Grappa, ne? Ist irgendwie eher
eine Spirituose. Nee, mit einem neutralen Alkohol ist eigentlich Eierlikör gemacht. Aber wenn du natürlich mit einer Spirituose das machst, ist es natürlich hochwertiger und dann auch teurer. Deswegen gibt es Eierlikör auch schon für 97 beim Discounter.
Was ist der Unterschied eigentlich zwischen einer Spirituose und einem normalen Alkohol? Also einem neutralen oder sowas?
Nee, der Unterschied ist ja quasi, wo kommt der Alkohol her? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einen Marillenschnaps, dann meische ich die Marillen ein und durch den Zucker entsteht der Alkohol, also den Fruchtzucker aus den Marillen.
Ja.
Das ist wahnsinnig aufwendig. Wenn ich sage, ich mache einen Marillengeist, dann nehme ich einen neutralen Alkohol.
Und den kann ich synthetisch herstellen.
Und der neutrale Alkohol, genau, das ist wie so für Desinfektionsmittel, kostet nicht viel.
Ja.
Und den, der hat erstmal 100% Alkohol, den muss ich auf Trinktemperatur, also auf Trinkgrätigkeit bringen und den kann ich dann mit Aromen, aber ist nicht das Gleiche.
Ja.
Es ist viel vordergründiger, hat nicht die Tiefe, ist natürlich viel günstiger in der Produktion und dafür ist es dann eigentlich noch zu teuer im Verkauf.
Okay.
Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Brand oder einen Schnaps habe, also ob ich einen neutralen Alkohol nehme. Bei Gin ist es so, neutraler Alkohol. Manchmal gibt es auch schon Gin aus, keine Ahnung, es macht in Österreich mein Freund Valentin Latschen vom Obstclub V, der nimmt einen Obstler als Basis. Das heißt, er macht zuerst einen Obstbrand und dann macht er erst die ganzen Botanicals rein, die ganzen Gewürze. Mhm. Aber Gin ist im Prinzip auch ein neutraler Grundalkohol. Und dann kommt erst das andere rein. Also Gin ist eigentlich auch wirtschaftlich gesehen gar nicht so teuer, wie es kostet.
Dafür gibt es aber ziemlich viel Bohai darum.
Ja, aber auch erst seit einem Jahrzehnt. Davor
riech mal, ich finde, wenn man jetzt das riecht, also ein Jahrzehnt da rieche ich jetzt kaum unter. Ich finde, es riecht halt wie Eierlikör, beides, obwohl es völlig anders aussieht.
Der riecht so ein bisschen nach Zitrone, finde ich.
Findest du Zitrone?
Nee, nach Limette.
Limette.
Ja, das ist ja ganz anders.
Das ist wirklich anders, weil es herber ist.
Ja, okay.
Total. Bin ich komplett bei dir. Weil wenn du einen Kuchen backst und da nochmal so eine Zeste reinmachst, diese Frische hast du dann jetzt sofort. Nicht in der Nase, aber in der Zunge, auf der Zunge habe ich es total. Also für mich ist Limette. Hat.
Du ziehst das ja in einem Zug so weg, ne?
Naja, ich habe wenig eingeschenkt. Okay. Hat 18 Alkohol. 18 Alkohol. Es wirkt für mich sahniger als der andere.
Ja.
Also milchiger.
Wirkt auch irgendwie vanilliger. Ja. Kann natürlich täuschen.
Aber die Vanille siehst du auch, ne? Im Gegensatz zum anderen. Das,
ist da Vanille drin?
Ja. Also, glaube ich, vielleicht ist es auch irgendwas, glaube ich, aber nicht irgendwas Synthetisches, das aussieht wie Vanille. Aber
Vanilleschoten,
man sieht das, das eigentlich richtig.
Ja.
Hier steht auch mit einem Hauch Limette perfekt abgerundet.
Na. Axel, Axel hat Zitrone gesagt. Also Axel, schenk Axel, glaube ich, nochmal nach. Ich glaube, das ist deins. Mhm. Ne?
Aber den finde ich. Freilebenden Hühnern aus der Region Bourbon-Vanille der höchsten Qualität, frischer Hofmilch und mit einem Hauch Limette perfekt abgerundet. Vor dem Verzehr kräftig schütteln. Danke, Lars. Habe ich jetzt gemacht. Mhm. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
No, okay. Okay.
Also das sollte man schon machen.
Mhm. Aber ich finde, das ist wirklich, das ist wie, ich mag das, ich liebe das ja, geschmolzenes Vanilleeis. Mhm. So ein bisschen ist das so. Und das ist wirklich, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich tatsächlich den Hamburger nehmen und nicht den Italiener. Obwohl beide zusammen eine gute Mischung.
Ich muss nochmal nachverkosten.
Ah, du bist ja, sag mal, so kennen wir ja, dich gar nicht.
Ja, jetzt bin ich im Eilikäufer.
Ja, ich hab ja noch was.
Ich habe drei Tage nur gespuckt, jetzt kann ich mal was trinken.
Aber jetzt ist irgendwie, es gibt viele, die so Eierlikör-Fans sind, ne? Und ich dachte immer, es ist auch so ein typisches Thema von bestimmten Zielgruppen, aber ist gar nicht. Das ist cool, ein cooles Getränk.
Mhm. Also ich meine, also das Einzige, was an Eierlikör cool ist, ist Udo Lindenberg, würde ich sagen.
Mhm. Das schmeckt. Also, magst du das nicht?
Ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, das ist ein cooles Getränk, aber ich assoziiere außer Udo Lindenberg niemanden und nichts mit.
Damit, doch, man assoziiert doch immer früher so alte Omis.
Ja.
So, aber ich finde, davon ist Eierlikör weit weg.
Ehrlich? Naja, das ist, schau mal, die ganze Ausstattung, das ist ja ein
das würde, das, Oma, ein, das würde Oma nicht trinken.
Das ist ein Hygge-Produkt,
ja.
Ne?
Finde ich. Ja, aber das ist, aber ganz ehrlich, ohne Scheiß, das sieht aus wie ein Weihnachtsgeschenk, was ich auch meiner Oma machen würde.
Aber weißt du was? Also, das könnte genauso gut eine Ginflasche sein und da würdest du das jetzt hier abfeiern. Das könnte auch eine Ginflasche sein.
Ja. Also das ist, ist ein stylisches Produkt, so gar keine Frage, aber es ist, bewegt sich sozusagen in einem Designumfeld, was auch Omas jetzt nicht abtönt.
Viel zu modern. Ja, das sieht
edel aus und elegant. Ja. Und das andere ist eher so eine Milchglasflasche. Am Ende des Tages kosten beide ungefähr gleich viel, allerdings ist der
nämlich?
22 Euro. 22? Der Ehre ist halt nur 500 Milliliter und der andere ist 700 Milliliter, der Bomb von Poli.
Ja.
Man muss auch sagen, 500 Milliliter wirkt erstmal, dass man es leichter wegkriegt innerhalb von
4 Wochen?
Einem Wochenende, also Ostern. Ja. Innerhalb
eines Osterwochenendes. Aber man muss es innerhalb von Ostern, das ist die Pflicht. Man muss innerhalb von Ostern. Gérard Bertrand trinkt es Ostern aus.
Ja. Aber die beiden gibt's bei Habesco, also im Angebot. Also
die haben über 20. Es gibt Eierliköre ja mit Mohn, also es gibt ja wirklich mit Orange, du kannst Eierliköre in allen Geschmacksrichtungen. Glaube ich, gibt's Eierlikör Franzbrötchen oder.
Und kann man es auch irgendwie so noch irgendwie was anderes machen, dass man das irgendwie, keine Ahnung, mit noch. Als Cocktail trinkt oder was machst du im Hasel?
Macht ihr sowas? Nicht,
nee. Habt ihr Eierlikör? Ja, klar, habt ihr Eierlikör.
Nee, wir haben das für einen Gast und es ist auch kein anderer fragt das.
Dann wird das aber in 4 Wochen schwierig oder schafft er das?
Kein Kommentar.
das ist wahrscheinlich in der Hansel Lounge. Wie lange ist die jetzt geöffnet?
Viel Vanilleeis.
Ja, 4 Jahre.
Viel Vanilleeis.
Aber auf Eis natürlich. Mein Schwiegervater, der trinkt immer dann Eis mit Grappa zum Beispiel oben drauf. Es gibt viele, die sich auf eine Kugel Eis so ein bisschen eine Spirituose knallen lassen, oder?
Naja, was man macht, ist bei so einem Sorbet, dass man es mal vielleicht mit Wodka oder so aufgießt, ja, oder mit Champagner. Mhm. Das schon, aber auf eine Kugel Eis eine Spirituose drauf haben wir nicht. Okay. Also wir haben zum Beispiel auch Baileys als Beispiel, aber das geht also alle 3 Monate mal und dann haben wir so Schwierigkeiten, diese Flasche doch aufzukriegen, weil das natürlich so verklebt ist. Ja. Aber wir haben ehrlicherweise, muss ich überhaupt erstmal gucken, in welcher Temperatur man den trinkt, weil ich trinke ihn gerne aus dem Kühlschrank.
Ja.
Und er steht so 10 bis 12 Grad sollte
man. Aber man sollte ihn aus dem Kühlschrank trinken, oder wenn der warm ist?
Ich finde, der Alkohol ist dann eben ein Problem, wenn er warm ist. Finde ich jetzt schon, wenn er wärmer wird, hier schon, dass ich es mehr spüre, den Alkohol auch. Mhm.
Ja, aber du hast ja auch nochmal nachverkostet. Meine Mutter war übrigens großer Eierlikör-Fan.
So, siehst du?
Ja. Und die wusste eigentlich, was gut ist. Ja, und ich muss sagen.
Würde die das mögen? Oder was würde sie eher mögen?
Ich glaube eher den Bomb. Mhm. So, also ihre Eierliköre sahen eher so aus.
Du sagst, aber, das ist auch eher klassisch, ne? Das ist ja die klassische Variante, ne?
Das ist eher klassisch. Aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt ja ewig nicht getrunken und also schlecht ist es nicht.
Nein, das ist gut. Also ich finde es sogar sehr gut irgendwie. Warum haben wir die Eierlikör nicht vorab getrunken?
Obwohl. Naja, Eierlikör, also das vorweg ist natürlich der Zucker, der harte Alkohol, der schränkt dich jetzt ein. Du kannst jetzt nicht seriös Wein probieren, nachdem du das getrunken
hast. Hast du noch eine Weinprobe heute im Hintergrund?
Ja. Ich habe ständig Weinproben. Also ich mache jeden Mittag dann Weine auf, die verkoste ich auch.
Muss jeden ich auch. Mittag?
Ja.
Ja.
Wow. Die spucke ich dann auch nicht aus.
Das heißt, du hast schon so einen halben Liter pro Tag? Hast du schon?
Im Leben nicht.
Was denn? Nein,
ein Schluck, ein Schluck. Wenn du kommst zu mir, ihr seid ein Zweiertisch heute Mittag und sagt, Mensch, wir würden gerne eine Flasche.
Ach so, wir sind an zwei Tischen heute Mittag, das wusste ich nicht.
Ihr seid ein Zweiertisch heute Mittag.
Ach so, ein Zweiertisch. Ja, okay. Ach so, gut. Ja. Gut. Vielen Dank für die Einladung, Michael.
Ja, danke. War nett. Sehr gerne. Was gibt es da noch
vom... Geht ihr jetzt drüber hinweg so ein bisschen, ne? Oder?
Ja, ein bisschen, aber wir kommen...
Ihr seid beide keine Mitglieder, was wollt ihr?
Okay.
Schnopp ich euch ab an der Tür.
Ja, aber wenn wir uns jetzt ein Mitglied schnappen, so, ja. Wir warten einfach drauf, bis einer mit Krawatte kommt und den...
Ja, er braucht keine Krawatte, er braucht ein...
Sakko.
Jackett.
Aber weißt du was, wenn wir uns schon anguckt, dann, er würde uns echt, ich glaube, er würde uns abweisen. Wir stehen an der Tür.
Ja, dann auch. Hat er mit Gerhard Schröder auch gemacht.
Ja, mit Gerhard Schröder auch. So, also was... Du hast noch was mitgebracht.
Ja, nee.
Wir versuchen das einfach nachher.
Ja, wir gehen einfach hin.
Vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz. Sind rohe Eier im Likör eine Gefahr für die Gesundheit?
Ja.
Finde ich, darüber kann man sprechen?
Ja, absolut.
Nein? Ausrufezeichen. Für die Herstellung von Eierlikör werden zwar rohe Eier verwendet. Eine Gefahr durch Salmonellen kann für dieses Produkt durch den vorgeschriebenen Alkohol von mindestens 14 Volumensprozent, daher kommt auch diese Zahl, aber ausgeschlossen werden. Genau.
Okay.
Ja. Wie gelingt die sichere Herstellung zu Hause? Auch das ist wichtig, wenn man das selber machen möchte. Mhm. Zuerst sollten die rohen Eigelbe mit dem Alkohol separat vermischt werden. Um eine Keimreduktion herbeizuführen, sollte diese Mischung mindestens 3 Tage bei Zimmertemperatur stehen gelassen werden.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Nun können weitere Zutaten wie Zucker mit der Masse vermengt werden. Die gezuckerte Eigelb-Alkoholmischung muss einen Alkoholgehalt von mindestens 10 Volumensprozent aufweisen. Das selbstgemacht.
14.
Die gezuckerte Eigelb-Alkoholmischung muss einen Alkoholgehalt von mindestens 10. Danach machst du ja nochmal Schnaps dazu. Also okay. Man nimmt da relativ viel. Also ich glaube, die nimmt eine ganze Flasche Korn, wenn sie so ein Ding ansetzt. Okay. Das selbstgemachte Getränk sollte kühl und dunkel gelagert werden und möglichst zügig verbraucht werden. Geeignete hochprozentige Ansatzspiritosen, also mit denen man den Ansatz eben macht, Prima Sprit beziehungsweise Neutralalkohol sind im Handel oder in Apotheken erhältlich. Alternativ aber können natürlich auch handelsübliche Spiritosen wie Kornbrand, Wodka, Rum oder Obstbrände oder Grappa mit mindestens 37,5 Volumensprozent Alkohol verwendet.
Aber kann man das messen, wie viel Prozent
das
Alkohol
ist der da drin ist? Ja. Das müsste, ja.
Also wahrscheinlich würde man dann immer auf Nummer sicher gehen und dann wahrscheinlich
ein bisschen durch, ein bisschen mehr. Machen wir mehr rein. Machen wir nicht so viel, machen wir mal das Ei weg.
Ja, also einfach um sicher zu gehen, dass man sich und andere nicht vergiftet, macht man da vielleicht lieber.
Genau. Aber ich finde, Axel, du müsstest doch jetzt eins nach mit nach Hause nehmen heute, oder? Deine Freundin, glaube ich, die hatte auch Bock drauf. Und in Marokko, ihr nehmt das mit nach Marokko als Gastgeschenk und sagt
ja,
ihr
hier offene Flasche.
German Spezialität. Was sagt man? German Product, made in Germany.
Das ist ja ein kleines Ramadan-Präsent.
Fahrt ihr während des Ramadans, ja?
Ja, ist ja jetzt, ne?
Ist okay, stimmt. Aber fahrt ihr jetzt nächste Woche los?
Ja. Sonntag. Ich fahre allein tatsächlich. Also meine Freundin hat gar keinen Urlaub.
Okay. Du fährst ganz allein nach Marokko?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ist ja ein bisschen traurig. Auch ein bisschen, ja.
Aber es ist keine Tante in Marokko oder so? Nee.
Nee, Tante offensichtlich nicht.
Also ich kenne jemanden in Marokko so, aber das weiß ich nicht, ob ich da jetzt hinkomme. Aber man lernt ja Leute kennen. So, ne? Also.
Aber fliegst du dann nach Casablanca oder wohin?
Nach Agadir.
Agadir.
Genau. Und dann so ein bisschen die Küste hoch.
Ein bisschen surfen auch und so, ne?
Ja, also das ist das ist also 100% sozusagen surfen. Und deswegen ist es dann auch nicht so schlimm, alleine zu fahren, weil man dann das immer dann machen kann.
Hast du denn auch irgendwie, sagst du vorher, ich bin jetzt unterwegs, dass dich einer irgendwie auf dem Handy, falls mal irgendwas sein sollte?
Man trackt.
Ja?
Ja, nö. Also meine Freundin weiß ja, dass ich unterwegs bin, aber die weiß nicht, wie das mit dem Tracken geht.
Das hilft dir auch nichts, wenn du mitten auf dem Meer verloren bist.
Ja, gut. Ja, okay, nee, das hilft.
Wir haben ja ein paar Folgen aufgezeichnet.
Ja, genau.
Das ist
genau. Also, Axel, pass auf dich auf, hörst du.
Ja. So, was ist jetzt euer Lieblingswein? Also, was ist euer Lieblingswein heute? Ich fand das eine gute Mischung. Ich finde das irgendwie, wirklich so ein gutes Osterpaket. Das hast du gut ausgesucht, Michael, das muss man sagen.
Also, ich mochte alle 4 Sachen ja. Fand ich auch.
Ja, stimmt. Stimmt, also ist jetzt nicht so richtig, also ich könnte mir zu Ostern, wenn ich Wein trinke, natürlich sowas schön Süßes vorstellen, so ein Kabinett.
Ich habe probiert eine Trockenbeerenauslese vom Weingut Stiegelmar mit Schraubverschluss, das war so dickflüssig. Also okay. Das war so...
Wie der Eierlikör?
Nein, ja fast, wo ich gedacht habe, ich brauche ein Glas Wasser, damit es überhaupt runterrutscht.
Okay.
Da hatte ich irgendwie 350 Gramm Zucker, also wirklich, das muss ich dir mal mitbringen. Das müssen wir mal hier verkosten. Also
aber
wirklich,
Trockenbeerenauslese heißt dann natürlich auch, kostet 50 Euro.
Nee, eben nicht.
Okay.
Ja, eben nicht. Aber du kannst danach nichts. Und der hat auch so eine Säure, also wo du denkst, so, Also das habe ich auch, und ich probiere auch viel, aber ist mir nachhaltig, zum Glück war das schon Dienstagnachmittag, weil danach konnte ich auch echt, aber da habe ich ein Altbier danach getrunken.
Hat es geschmeckt?
Mir hat es geschmeckt, ja, okay. Aber ich denke, du kannst nicht mal 0,1 trinken.
Okay, wow.
Weil es zu süß. Ja, weil es extrem süß. Und die Säure und hat 7,5 Alkohol. Und ja. Am Ende der Messe musst du dir vorstellen, weil du sehr viel, also spuckst mit hoher Geschwindigkeit, sind die Zahnhälse alles schon ein bisschen angegriffen. Und wenn dann so viel Säure, auch wenn der Zucker da ist, das elektrisiert, das schickt also so kleine Blitze in deinen Mund an und dann denkst du auch
wie
so,
wie viel Wein hast du ungefähr gekostet auf, in 3 Tagen pro Wein?
Ja, ich denke so um die 400 auf jeden Fall. Ja.
400 Weine. Ja,
ja. Und was größte Entdeckung? Wow.
Kann ich dir gar nicht sagen. Nee, kann ich dir nicht sagen, was die größte Entdeckung ist. Also ich habe so viele tolle Weine probiert und so viele tolle Menschen auch wieder getroffen und neu kennengelernt, dass ich dir das gar nicht sagen kann. Aber also der Wein, der mich am meisten spontan gepackt hat, war dieser rote Burgunder von Domaine Lambré, Maurice Saint-Denis 2021. Das kann ich.
Was kostet der so?
Der würde so um die 150 Euro kosten.
Aber besser als der für 500 offensichtlich.
Mir in dem Fall ja. Wobei in 10 Jahren ist der große Wein, es gibt einen Grund, warum der dann so viel kostet, aber der große Wein kostet glaube ich auch 800 oder so jetzt im Endverbrauch. Also für mich kostet er 550 netto oder so.
Ach so, für mich.
Also als Händler. Aber das ist ja immer das Problem. Das, was du probierst, ist eine Momentaufnahme. Auch wenn du die 23er Fassproben probierst. Viele Winzer haben ja auch gar nichts mitgehabt. Viele haben es aber mitgemacht, weil der Markt das möchte, die Importeure und so weiter. Und die müssen die Weine natürlich herrichten. Das heißt, die haben sie noch in den ganzen Fässern und müssen dann aus jedem Fass einen Teil holen und dann müssen sie ein bisschen schwefeln, um dann ein Produkt, wo sie glauben, das wird am Ende so schmecken.
Das rühren sie dann
da? Naja, weil der Wein ist oft dann noch gar nicht gefüllt. Okay. Bei einigen ist er gefüllt, aber jetzt Anfang, Mitte März ist schon sehr früh für die Winzer, die Weine überhaupt freizugeben. Erik Manz habe ich getroffen auch. Ah. Zum Beispiel, soll lieb grüßen, habe einen sehr, sehr guten Sauvignon Blanc 2023 von ihm probiert.
Und du hast dann ein eigenes Glas, mit dem gehst du von Tisch zu Tisch?
Nee, jede Messe, also jeder Stand, jede Halle, jeder Stand hat eigentlich seine eigenen Gläser. Also der VDP hat dann so einen allgemeinen Messestand. Man hat schon gemerkt, dass weniger los war auf der Messe, wobei bei den Deutschen eigentlich noch ganz gut. Machen wir bei international war es sehr ruhig. Ich habe gerade gelesen, 47.000 Besucher waren. Es ist immer noch die größte Weinmesse der Welt. Und das Problem ist einfach,
aber 47.000 ist ja nicht so viel, ne?
In drei Tagen.
Naja, aber
nur Fachbesucher.
Insgesamt ist das, wir haben es ja gelernt, überleg mal, wenn du sagst, der Durchschnittswein kostet 2 Euro irgendwas oder fast 3 Euro, ab 10 Euro, da wird es halt, die Zielgruppe ist halt total klein.
Ja. Also ich saß in der Bar zum Beispiel neben einem Herrn aus Neu-Delhi. Mhm. Vielleicht voll cool, ne? Die cool. Sagen, wir machen selber auch Wein in Indien, aber ich importiere das eine oder andere eben in unser Land und so viele.
Do you know the 4 bottles?
Yes. Aber so Belgien, aus Holland und so weiter. Also es ist schon sehr international, viel aus Asien auch. Und
aber wir hatten ja mal so eine Folge, der Weinkonsum geht weltweit zurück. Mhm. Ist das dann spürbar auch in so einer Messe?
Oder also
ist
ich glaube, das zeigt allein, dass eine ganze Halle nur für alkoholfreie Sachen war.
Ja.
Und natürlich, dass gewisse Regierungen das auch massiv forcieren. Und ja, die EU ja ehrlicherweise auch.
Ja, und es gibt ja ganz viele Religionen, wo du gar keinen Wein trinken darfst. Das kommt ja auch noch hinzu.
Ja.
Also es scheint schon mal kein Alkohol. Scheint schon mal ganz, ganz
Juntum viele. Ist aber okay.
Aber wir haben demnächst den Rabbiner bei uns im Podcast, der uns ja erzählt, es gibt ein Fest, wo
viel
gebechert wird.
Das Purim-Fest, aber da habe ich jetzt auch mal nachgelesen, das ist aber die Ausnahme. Mhm. Auch Juden trinken nicht besonders viel Alkohol.
Nee. Ja. Aber daran liegt das, dass es reglementiert ist oder dass es so ein allgemeines
dass weniger Leute kommen
Gesundheitsbewusstsein oder sowas
ist. Also dass weniger getrunken wird oder warum weniger Leute auf der Messe waren?
Erstmal, warum weniger getrunken wird und dann, warum weniger Leute
auf der Messe sind. Ja, ich glaube, das Bewusstsein dass dieses zum einen der Nachhaltigkeitsgedanke und weniger zu trinken, mehr in die Qualität und dass es eben viele Länder gibt, die selber nun auch Wein produzieren.
Genau.
Beispiel China, die sehr gut dabei sind, schon ihren eigenen Bedarf zu decken und teilweise mit Zöllen eben so arbeiten.
In Köln ist das, ne?
In Düsseldorf. In
Düsseldorf, da kommen die nicht mehr. Düsseldorf und Köln, ist das nicht dasselbe?
Ja, ich glaube, das sehen die dort ein bisschen anders. Ja. Wenn du da in so eine Altkneipe gehst und sagst, 3 Kölsch, das finde ich nicht so lustig. Ja.
Michael, das muss man auch gleich nutzen, dass dir mal zum Aufstieg in die erste Bundesliga zu gratulieren.
Ja, noch ist nicht so weit. Aber
als Fan des FC St. Pauli.
Aber viele sieht
ich glaube, man kann aus. Jetzt schon gratulieren.
Nein, gratulieren kann man dann, wenn es aber es sieht gut aus. Muss ich überlegen, vielleicht können wir einen Aufstiegswein machen mit dem FC St. Gut. Pauli.
Mit Fabian Hoffseller, das wäre schön.
Würdest du das machen?
Hätte ich schon Lust dazu.
Ja, das wäre der Hammer.
Ja. Ja. Also man bräuchte ein zweitklassiges Weingut, mit dem man einen erstklassigen Wein produziert, um die Geschichte rund zu machen.
Genau.
Also wer sich bewerben möchte bei uns. Welches zweitklassige
Weingut kommt dazu? Lieblingsding von den Vieren?
Ich muss jetzt noch einmal erzählen, warum jetzt weniger Leute sind.
Ja,
also
genau.
Es gab früher eine Weinmesse in Bordeaux und die ist dann nach Paris gegangen und seitdem gewinnt die sukzessive an Kunden und an Wichtigkeit. Das ist die Wine Paris, die ist irgendwie im Februar. Und mehr Winzer fahren jetzt dorthin, weil auch mehr und mehr Kunden dorthin fahren. Und dann ist das Problem in Düsseldorf, die Hotelzimmer sind irre teuer. Also ein Zimmer, das 100 kostet auf der Messe 350. Ja. Und dann sagen die, du musst es aber für 3 Nächte buchen. Mhm. Also aber die Messe ist ja nur an 3 Tagen, also 2 Nächte. Ist wurscht, weil sie kriegen es los. Und das ist so, ne, dann, wenn du von Hamburg nach Düsseldorf fliegen willst, musst du über München fliegen Sonntagmorgen mittlerweile, weil es katastrophal ist.
Die Bahn nimmt man da.
Da haben wir auch die Bahn genommen, die hat ja nun aber gestreikt gestern. Ja. Kann man toll die Bahn nehmen, wenn sie streikt, ist ein Problem.
Ja, blöd.
Fuhr so eine Alternative, die fuhr 1,5 Stunden später, hat nochmal Verspätung aufgebaut, war Sodom und Gomorra, es gab keine Platzzuweisungen mehr, wo du sitzt, ist wurscht, hauptsache du sitzt irgendwo, wenn du sitzen kannst und so.
Jo, das ist doch normal.
Na, weiß ich nicht. Die Hinfahrt war sehr angenehm um 6.45 Uhr in so einem Schweizer Zug. Das war total cool. Und das ist eben, die Kosten sind sehr, sehr hoch. Eine Stadt wie Paris, die spürt die Messe gar nicht. Ja. Ja, und du gehst aus der Messe raus und es sind alles Restaurants.
Ja.
Ja, und du kannst sofort essen gehen. Du kannst von der Messe Mittagessen gehen und wieder zurück zur Messe. In Düsseldorf ist die Messe ganz weit weg von irgendwann. Du musst mit der Bahn irgendwo hinfahren oder mit dem Taxi. Teilweise haben wir 1 Stunde auf ein Taxi gewartet. Ja.
Ja.
Und da, also die ganze Infrastruktur hat da nicht dazu gepasst und deswegen hat Düsseldorf mehr und mehr auch an Bedeutung gewonnen und wird schon aufpassen müssen, dass ihnen nicht Paris den Rand.
Ich rate jetzt eure Lieblingsweine. Ja. Lieblingswein, Axel, war der Rosé? Lieblingsflasche?
Ja,
richtig. Lieblingswein, schon der letzte Eilikör.
Ich weiß gar nicht, ob ich nicht den ersten, ich mag beide sehr gerne, aber ich würde, ja.
Für mich ist der letzte. Für mich war es der letzte Eilikör. Ja. Leute, aufs Leben.
Ich fand auch den Chardonnay gut.
Ja, war auch gut.
Aufs Leben und frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Ja.
Ja.
Ja,
Ostern. Schönen Urlaub.
Frohe Ostern. Ja.
Servus.
Podcast von Funke.